Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
HIV.
Ich hab's einmal gemacht, ein HIV-Test.
Hepatitis A, B.
Heute geht's um sexuelle Gesundheit, um sexuelle Infektionen, sogenannte STIs. Und wer sich wann, wie oft, worauf testen lassen sollte und wo solche Tests möglich sind, das ist unser Thema. Aber was sind überhaupt so die häufigsten sexually transmitted infections? Christopher Tocher vom Checkpoint Köln.
Also zu den häufigsten hier in Deutschland gehört schon Chlamydien, die Gonokokken, Gonorrhoe, also auch im Volksmund als Tripper bekannt, und die Syphilis. Die drei gehören zu denen, die wir auch hier in der Beratung am häufigsten haben und auch in Deutschland.
Willkommen zu einer etwas medizinischeren Ausgabe, garniert mit einer Dating-Erfahrung von Paula im Liebestagebuch.
Ich habe hier jemanden getroffen, der mich irgendwie auf einer ganz anderen Ebene umgehauen hat.
Ein liebevolles Willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ja, so je nach Zählweise sind es so ein gutes Dutzend bis 16 verschiedene sexuell übertragbaren Infektionen. Da gibt es sowas wie Chlamydien bis hin zu HIV und Filzläusen. Übertragen werden viele dieser Krankheiten sehr unterschiedlich. Mal geht das eher beim Vaginal- oder Analsex oder beim Oralsex, aber zum Teil dann eben auch schon beim Knutschen ist eine Übertragung möglich. Aber die gute Nachricht vorab vielleicht mal, fast alle dieser STIs, die sind gut behandelbar, meist sogar komplett heilbar. Ihr müsst halt nur wissen, ob ihr da was habt oder nicht. Eben auch, um möglichst nicht irgendwelche SexualpartnerInnen anzustecken oder irgendwas weiterzugeben. Und vielleicht auch mal so zur Einordnung, was vielleicht auch ein bisschen beruhigend ist. Wir reden hier nicht von unfassbar vielen Zehntausenden Infektionsfällen, sondern so die Infektionen, die da so jedes Jahr passieren in Deutschland, die sind so im Tausenderbereich. Also vielleicht mal ein Beispiel rausgenommen, HIV. Da sagt das Robert-Koch-Institut, da gab es 2023 2200 HIV-Neudiagnosen in Deutschland letztes Jahr. Jetzt aber in die Tiefe, und dazu gibt's Norbert Brockmeier. Der ist Mediziner und Präsident der Deutschen STI-Gesellschaft. Ja, und er kennt sich mit diesem Thema gut aus, und mit ihm bin ich mal so die Hauptinfektionen durchgegangen in einem Interview. Einer eben der Player ist Syphilis in Deutschland. Was muss Mensch denn über Syphilis wissen?
Syphilis ist eine Erkrankung, die durch Bakterien ausgelöst wird. Diese Infektion macht dann in der Regel im Genitalbereich oder auch im Mund, aber es kann auch durchaus manchmal an der Haut sein. Also dort, wo die Syphilis-Erreger eingetreten sind, dort machen sie als erstes Symptom ein Geschwür, ein Ulkus, und dann nach einigen Wochen heilt das wieder ab. Und dann gibt es sehr häufig Hautveränderungen, und das heilt auch von selber wieder ab, und das kehrt dann immer wieder. Und dann über Monate, Jahre gibt es dann schwerere Veränderungen, die dann auch nicht mehr durch eine Therapie heilbar sind.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass man mal so ein Geschwür hatte, dann aber nichts mehr merkt von einer Syphilis-Infektion?
Das ist oft möglich, dass man ein Geschwür hatte und dann anschließend nichts mehr merkt. Viele bemerken auch das Geschwür gar nicht. Die denken irgendwie ein Kratzer, weil es muss nicht unbedingt groß sein. Und bei vielen Menschen gibt es auch gar keine Symptome.
Das heißt, möglicherweise kann man die dann auch weitergeben, ohne selber davon zu wissen?
Man kann die auch teilweise weitergeben, ohne davon zu wissen. Und das ist bei anderen sexuell übertragbaren Infektionen sogar noch viel, viel häufiger. Also gerade auch bei der Gonorrhoe, beim Tripper oder bei Chlamydieninfektionen merken, je nach Lokalisation, also es im Mund ist, im Genitalbereich ist oder im Analbereich ist, merken bis zu 90% der Menschen überhaupt keine Veränderung, keine Symptome.
Gibt es denn regionale Schwerpunkte, wo ja Infektionen vielleicht besonders stark sind?
Berlin oder Köln, das Ruhrgebiet, da sehen wir die höchsten Infektionsraten. Aber es ist ein bundesweit generelles Problem. Also wir hatten auch hohe Zahlen einige Jahre lang im Münsterland oder in Ostwestfalen. Man kann nicht sagen, dass es nur die Großstädte sind und das umliegende Land. Da passiert sowas nicht. Und dann ist es ein generelles bundesweites Problem mit Spitzen, die dann durchaus in den Großstädten sind.
Gibt es Gruppen, die von sexuell übertragbaren Infektionen stärker betroffen sind? Also zum Beispiel eher hetero, eher homo. Macht es da Sinn, nach gruppenspezifisch zu schauen oder nicht?
Man kann bestimmte Gruppen rausgreifen. Männer, die Sex mit Männern haben, sind eine ganz hervorgehobene Gruppe, die häufig sexuell übertragbare Infektionen hat, gerade auch Syphilis und Tripper. Aber wenn wir Chlamydien uns anschauen, wenn wir humane Papillomviren uns anschauen, Herpes simplex Viren uns anschauen, dann sind wir auch gerade in der Gruppe der jungen Erwachsenen, die sich erstmalig kennenlernen und dann auch häufiger den Partner wechseln. Das ist dann die Gruppe, wo sehr, sehr viele Chlamydieninfektionen sind, also teilweise bis zu 10%. Gerade auch diese Chlamydieninfektionen, Tripper gilt das Gleiche, die führen dazu, dass Menschen unfruchtbar werden können. Oder aber, wenn Frauen schwanger sind, kann so eine Infektion zu einem Absterben des Säuglings führen, zu sonstigen Komplikationen in der Schwangerschaft. Also es ist nichts, was man verharmlosen kann. Es ist auch nichts, was man einfach nur ignorieren kann. Man hat ja keine Symptome, sondern man muss sich immer darüber im Klaren sein und das auch selber für sich sehen. Hatte ich Kontakte mit Menschen, die ich nicht so genau kannte, und sollte ich mich jetzt einmal testen lassen? Also testen ohne Symptome ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Zu diesen Testzentren kommen wir gleich noch in dieser Folge. Sie haben ja auch so ein Testzentrum, das Walk-in Ruhr in Bochum, mitgegründet. Aber ich würde gerne noch mal bei den Symptomen bleiben. Es ist schon klar geworden, nicht alle STIs, die machen Symptome. Aber gibt es trotzdem Dinge am Körper, auf die ich achten kann?
Brennen beim Wasserlassen, das kann Ausfluss sein, also so gelblich-weißlicher Ausfluss aus der Harnröhre. Bei der Frau ist das dann meistens nicht so gut sichtbar. Da ist häufig dann auch Ausfluss, manchmal auch nicht gut riechend. Beim Mann aus der Harnröhre, also gerade morgens sieht man dann so einen gelben Tropfen. Oder auch im Analbereich Juckreiz. Auch Schleimabgänge, auch im Vaginalbereich Juckreiz oder auch leichtes Brennen, leichte Schmerzen. Das sind so die Symptome, die ich ja haben kann. Und das gilt auch für den Rachenraum, wobei im Rachenraum bei einer Infektion die wenigsten Symptome auftreten. Das kann dann so etwas sein wie eine Rachenentzündung, wie man sie auch bei grippeähnlichen Symptomen kennt.
Kondome schützen, das ist den meisten Menschen wahrscheinlich klar, vor Schwangerschaft. Auf jeden Fall recht gut, nicht zu 100% klar, aber mit einem recht guten Wirkfaktor. Schützen Kondome auch vor STIs?
Also vor HIV schützen Kondome sehr gut, bis zu 90%. Gerade vor bakteriellen Infektionen, also Tripper, Syphilis, Chlamydien, da liegt die Schutzquote so gegen 60%. Es ist auch ein sehr guter Schutz vorhanden gegen Herpes-Simplex-Viren. Da liegt der Schutz, wenn der Mann infiziert ist, relativ hoch bei circa 80-90%. Wenn die Frau im Genitalbereich mit Herpes-Simplex-Viren infiziert ist, dann ist der Schutz wieder niedriger, liegt wahrscheinlich auch am Oralverkehr. Also es hängt natürlich auch dann immer darauf ab, welche sexuellen Praktiken man gerade benutzt und macht.
Und man kann medizinisch gesehen wirklich sagen, Syphilis, Chlamydien, Tripper, die sind gut behandelbar.
Die bakteriellen Infektionen, also Syphilis, Tripper, Chlamydien, sind alle noch sehr gut behandelbar. Also man kann sie heilen, wobei es gerade beim Tripper auch schon sehr klare Resistenzen gibt. Also da müssen wir schon genau schauen, mit welchem Antibiotikum, also mit welchem Medikament behandeln wir unsere Patienten. Virusinfektionen, gerade auch Herpes oder auch humane Papillomviren, sind sehr schwierig wieder zu eliminieren. Herpes simplex Viren gar nicht. Humane Papillomviren ist schon ein großes Unterfangen, wenn Veränderungen da sind. Und da ist dann auch wichtig, dass alle jungen Menschen sich gegen humane Papillomviren impfen lassen, denn die Impfung hilft und mit der Impfung ist man dann geschützt. Und das sollte jeder junge Mensch gemacht haben und machen.
Impfen gegen humane Papillomaviren ist genauso wichtig wie zum regelmäßigen Check-up gehen. Norbert Brockmeier war das, ein Interview mit dem STI-Experten, eine Wiederholung. Und zu diesem Thema HPV-Impfungen, da haben wir auch schon eine ganze Episode gemacht. Auch die Folge packe ich euch in die Shownotes und in der Regel übernehmen eben die Krankenkassen die HPV-Impfung für Teenager, sowieso Jungen und Mädchen und teilweise sogar auch noch bis ins etwas höhere Erwachsenenalter hinein. Einfach mal bei der Krankenkasse fragen. Wir reden heute über Syphilis, HIV und Co. Auf solche Infektionen könnt ihr euch testen lassen. Je nach eurem Sexualleben macht das natürlich mal mehr oder weniger Sinn. Habt ihr das eigentlich auf dem Schirm? Wie geht ihr damit um? Das habe ich euch diese Woche in Köln gefragt. Lasst ihr euch regelmäßig testen?
Ich habe mich schon mal testen lassen oder mehrere Male, aber noch nie in so einem Testzentrum. Alle STIs, was man mit einem Abstrich und mit dem Blut testet.
Ich gehe zur normalen Untersuchung regelmäßig eben.
Ich hatte vielleicht ein paar mehr Partner, aber noch nie irgendwie die Not gehabt oder hohes Vertrauen noch zu den Partnern gehabt.
Nee, aber ich hatte auch noch keinen Geschlechtsverkehr, also ist das jetzt nicht so das Problem, glaube ich.
Also ich habe vor so 2-3 Jahren so einen generellen Test auch so mit Hodenkrebs und sowas gemacht. Da wurde mir eigentlich auch ein Abstrich gemacht. Und seitdem habe ich mich eigentlich in festen Beziehungen so befunden und jetzt keine wechselnden Sexualpartnerinnen gehabt, deswegen vielleicht sollte man es nochmal machen.
Meine Mutter ist halt Ärztin und ihre beste Freundin ist Frauenärztin und deswegen mache ich das immer so ein bisschen inoffiziell.
Ich hoffe, dass da kein Anlass ist tatsächlich, aber gute Frage eigentlich. Ja.
Auf jeden Fall, wenn es irgendeinen Verdacht gibt, wenn man irgendwas hört im Umkreis und sonst versuche ich es einmal im Jahr zu machen.
Ja, sehr unterschiedlich, wie ihr da mit dem Thema umgeht. Und mein Eindruck war so bei dieser Umfrage zumindest, er ist natürlich null repräsentativ, aber gerade Frauen sagen ganz pragmatisch, die machen das dann bei den Standarduntersuchungen eben mit und dann auch vielleicht einen Test mehr bei der Gynäkologin oder beim Frauenarzt. Aber es gibt eben durchaus auch andere, die ihr ansprechen könnt, zum Beispiel die Hausärztin sind erstmal Ansprechpartner auch für sexuelle Gesundheit. Da natürlich Urologen und überhaupt MedizinerInnen für Haut- und Geschlechtskrankheiten haben auch mit dem Thema zu tun, können auf STIs untersuchen. Nur das Ding ist halt, anonym ist es nicht. Wer das lieber will, da gibt es auch Alternativen. Also es gibt viele, viele Gesundheitsämter in den meisten Städten eigentlich, die testen auf HIV, zum Teil auch Syphilis und Co. Meist anonym, meist ist es sogar kostenlos oder kostet halt nicht so viel. Und dann gibt es auch noch in vielen, vielen Städten so spezielle Testzentren. Die heißen zum Beispiel Main-Test in Frankfurt, Wortspiel, ne, wegen dem Fluss Main, Walk in Ruhr in Bochum oder das Zentrum für sexuelle Gesundheit in Neubrandenburg. Einfach mal so rausgegriffen, gibt viel, viel mehr. Das ist halt sehr niederschwellig. Unterschiedliche Lebenswelten werden da akzeptiert und das Ganze ist eben manchmal kostenlos oder es sind zumindest faire Preise und das ist eben anonym. Auch der Checkpoint Köln ist so eine Teststelle. Da kann man online einfach einen Termin machen auf der Website, geht hin, bekommt zum Teil am Abend noch das Ergebnis oder ihr könnt dann ein easy online passwortgeschütztes nachher abrufen. Christopher Tocher, der ist dort Berater und ich habe ihn gefragt, in so einem Checkpoint, was werden da für Tests gemacht?
Da sind HIV und auch Syphilis eigentlich der Standard. Diese Chlamydien und Gonorrhoe und Hepatitis C haben wir noch. Das ist unterschiedlich von Stadt zu Stadt.
Wie laufen diese Tests ab? Also sind die anonym? Wie ist das angelegt?
Genau, also das ist einer der ganz großen Vorteile, die wir, glaube ich, haben und warum uns auch viele bevorzugen zum Hausarzt oder der Hausärztin, dass es hier völlig anonym ist. Man wird zu keiner Zeit gezwungen, seinen Namen irgendwie offen zu legen. Man bekommt hier im Haus am Anfang einen Bogen mit einem Kürzel, das sind 2 Buchstaben, 1 Zahl. Und so wird man auch den ganzen Abend genannt, ja, und überall auch vermerkt.
Wie läuft das dann ab? Also dann komme ich hier an und gehe dann direkt zum Arzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also die Besucherinnen bekommen dann, wie gesagt, ihren Bogen, ihren Kürzel zugewiesen und nehmen dann Platz und warten dann erstmal auf die Beratung. Ja? Also die kommen dann erst zu den Beraterinnen. In der Beratung werden wir erstmal festlegen, so welche Tests werden gemacht, ja? Welche Tests finden wir sinnvoll, da geben wir schon die Empfehlungen raus. Das ist aber schlussendlich die Entscheidung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Dann geht es zum Arzt oder zur Ärztin, die Untersuchungen werden gemacht. Das geht recht zügig. Wenn man an dem Abend ein Schnelltestergebnis bekommt, muss man noch mal etwa so eine halbe Stunde warten. Und wenn das Ergebnis fertig ist, dann werden die Besucherinnen noch mal hochgeschickt zu uns und bekommen dann auch von uns das Ergebnis mitgeteilt.
Du hast jetzt von Schnelltests gesprochen. Das heißt, es ist nicht so, dass man erst ein paar Tage auf ein Laborergebnis wartet, sondern für welche Tests kann man schon nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde das Ergebnis bekommen?
Also wir bieten Schnelltests an für HIV, für Syphilis und für Hepatitis C. Und dann bekommt man, wie gesagt, auch nach 30 Minuten sein Ergebnis mitgeteilt.
Ihr habt ja noch ein paar Tests mehr, zum Beispiel Chlamydien und so weiter. Da bekommt man aber nicht das Ergebnis am selben Abend?
Also die müssen wir ins Labor schicken. Und die Ergebnisse liegen dann immer am Montag der Folgewoche vor. Wir versuchen natürlich schon, ein Gefühl einfach zu bekommen, wie tickt die Person. Und dann, wenn es ein positives Ergebnis ist, da sehr behutsam zu sein. So im Fall von HIV, das ist ja immer noch das größte Thema für die meisten hier, würde man sowieso bei einem reaktiven Schnelltest, wir würden dann noch nicht direkt von einem positiven Schnelltest reden, würden wir dann nochmal einen Bestätigungstest anfertigen und dann gibt es einen Termin mit einem recht großzügigen Zeitfenster und dann bringt man das schon sehr behutsam bei. Also wir sind darauf bestmöglich vorbereitet, aber jede Geschichte ist ja auch sehr individuell.
Jetzt hast du schon gesagt, ihr testet sehr viel. Wie läuft das denn ganz konkret? Wird mir dafür Blut abgenommen? Kriegt ihr eine Speichelprobe? Wie läuft das?
Also bei den Schnelltests brauchen wir immer Blut. Wenn jetzt jemand nur einen HIV-Schnelltest zum Beispiel macht, dann reicht so ein kleiner Pieks aus dem Finger. Für alle anderen Tests oder es kommt noch was dazu, müsste man Blut aus der Vene nehmen. Für die bakteriellen Untersuchungen, also Chlamydien und Gonokokken, nehmen wir eine Urinprobe. Und können zusätzlich noch einen Abstrich aus Rachen und Enddarm nehmen. Das würde dann alles, wie gesagt, eingeschickt werden und ausgewertet. Aber für die anderen Tests brauchen wir leider Blut.
Wie oft kommt es vor, dass ihr dann auch Leute wirklich positiv testet? Ist das regelmäßig oder eher selten?
Wenn wir sagen mal so 2 im Monat. Ja, es kommt nicht so wahnsinnig häufig vor. Viele glauben, wir hätten hier jeden Abend 3, 4, 5. Das stimmt nicht. Es ist schon eher selten, aber es kann einmal alle 2 Wochen vorkommen, aber auch 2 in einem Abend war schon dabei.
Wie oft sollte man denn zu so einem Test gehen? Hängt es davon ab, wie viel Sexpartner man hat oder gibt es so eine allgemeine Empfehlung?
Wir sprechen schon Empfehlungen aus. Das ist aber auch eine hochindividuelle Frage. Tendenziell kann man natürlich sagen, wenn man sehr viele wechselnde Geschlechtspartner hat, man auch noch nicht so ganz sicher über seine Safer-Sex-Methode ist, dass das Risiko dann steigt, sich eine Geschlechtsinfektion zu holen. Ja, und auch wenn man partout das Kondom immer benutzt, auch dann, ne, weil diese bakteriellen Infektionen auch am Kondom vorbeigehen, auch eine Syphilis, wenn man viele wechselnde Partner hat, man ist aufgeklärt, dann empfehlen wir jetzt zum Beispiel im MSM, dass sie einmal im Jahr einen HIV- und einen Syphilis-Test machen lassen. Das ist so eine grundlegende Empfehlung, die wir rausgeben.
Damit sind schwule, bisexuelle Männer gemeint.
Genau. Ansonsten ist es halt gut, wenn jemand weiß, so, ne, das war für mich jetzt schon ein Hochrisiko, dann gehe ich mal zum Test oder zum Arzt.
Den Checkpoint hier gibt es schon viele Jahre. Wie hat sich eure Arbeit in den letzten Jahren verändert? Also gibt es da, ja, ist es heute anders als noch vor 3, 4 Jahren?
Man merkt, dass der Andrang sehr hoch ist. Das Angebot wird sehr gut aufgenommen. Wir kommen fast nicht hinterher, alle Leute durchzuschleusen, wie wir das gerne hätten. Und es verschiebt sich auch immer so ein bisschen mehr in der ursprünglichen Zielgruppe. Das heißt, nicht nur schwule Männer kommen hierher, sondern auch sehr viele heterosexuelle Pärchen, wo, glaube ich, früher noch so eine Hemmschwelle hier bestanden hat. Aber die sind auch heutzutage mit dem Thema etwas lockerer und wollen sich auch präventiv etwas fortbilden. Aber es wird eben sehr gut aufgenommen.
Christopher Tocher berät und testet in einem der vielen Testzentren in Deutschland, dem Checkpoint Köln in diesem Fall. Und so eine Datenbank, wo ihr solche Testzentren finden könntet, die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Da könnt ihr dann mal gucken, wo gibt es in welcher Stadt welche Testzentren. Und noch was, wenn ihr mal individuell euer Risiko einschätzen lassen wollt, ne, so abhängig von dem, na, wie viele Sexualkontakte habe ich eigentlich, welche sexuelle Orientierung habe ich, welche Verhütungsmethoden nutze ich und so. Da gibt's ein cooles Tool, das heißt Online-Risikotest oder Risikotest. Ist so ein bisschen wie so ein Valomat. Ihr beantwortet dann die sexuellen Praktiken und so weiter und dann gibt es da erstmal so eine erste Orientierung und Empfehlung. Diesen Risikotest von Walk in Ruhr, den verlinke ich euch in den Shownotes. Und jetzt noch was ganz anderes, das Liebestagebuch. Und ich glaube, einige von euch, die werden das kennen. Ihr trefft eine Person, ihr verbringt eine super schöne Zeit, es ist alles irgendwie perfekt, gute Unterhaltung und trotzdem fehlt da irgendwas. Also da ist so ein kleines Ja-Aber und ihr könnt gar nicht so genau sagen, was da fehlt. So ähnlich ist es Paula vor kurzem ergangen und in dieser Liebestagebuch-Folge, da erzählt sie euch von einem Dating-Erlebnis, über dem so ein großes Aber schwebt und das eigentlich auch so eine Art Doppeldate war, aber das erzählt sie am besten selbst.
Ich bin vor ungefähr 2 Monaten in eine neue Stadt gezogen.
ich bin mit der Intention so ein bisschen reingegangen, oh ja, große Stadt, viele tolle, interessante Menschen zum Kennenlernen. Und hatte mir auch schon so 2 Dating-Apps runtergeladen, die ich schon davor mal gehabt habe, und war richtig ambitioniert und habe dann irgendwie gemerkt, in dem Ankommen und sich finden, bleibt irgendwie gar nicht so viel Zeit, irgendwie abends noch durchs Handy zu swipen. Was aber auch gar nicht so schlimm war, weil ich eigentlich sowieso in meinem Herzen dachte so, boah, wenn ich jemanden kennenlerne, dann eigentlich am liebsten persönlich. Genau, und dann habe ich nebenbei noch einen Nebenjob angefangen. Ich glaube, es war meine erste Schicht, die ich gearbeitet habe. Da hatte auch ein Kollege mit mir zusammengearbeitet und wir haben uns irgendwie total gut verstanden. Und eigentlich war ich an dem Abend schon super fertig und ich wollte eigentlich nur noch nach Hause und bin dann aber doch noch auf dem Feierabendgetränk geblieben. Und wir sind versackt in, weiß ich, wie vielen Bars und immer so ein bisschen weitergegangen und es war total schön. Ich habe manchmal so das rausgezoomt aus dieser Situation und dachte so, wow. Man geht in die eine Bar, dann schließt die, dann guckt man, oh, ist da noch was offen, dann sitzt man irgendwo anders, vielleicht holt man sich vom Kiosk noch was. Es war einfach eine super schöne Atmosphäre und wir sind irgendwie so sehr ins Erzählen gekommen, dass ich die Zeit sehr, sehr vergessen habe und aber auch die Zeit vergessen wollte. Also ich wollte gar nicht auf die Uhr schauen und sagen, oh, ich muss irgendwie nach Hause. Ja, und aus diesem Abend ist dann so ein bisschen das Gefühl heraus entstanden, dass wir uns beide, glaube ich, ganz toll fanden und Lust hätten, uns ein bisschen tiefer kennenzulernen. Und wir sind irgendwann morgens noch kurz zu ihm, haben aber tatsächlich auch nur ein bisschen rumgeknutscht, weil ich ihm auch gesagt habe, dass ich nicht auf der Suche bin nach nur Sex und man geht wieder am nächsten Tag und tschüss. Und dementsprechend haben wir tatsächlich auch nicht miteinander geschlafen, sondern sind irgendwie mit diesem Kuss irgendwie geblieben. Und es war aber irgendwie klar, okay, wir sehen uns schon irgendwie wieder. Dann haben wir tatsächlich ein paar echt, echt schöne Dates gehabt in den Tagen danach. Ich habe so zum ersten Mal das Gefühl gehabt, seit längerer Zeit, dass es jemand ist, der sich tatsächlich für mich interessiert und nicht irgendwie für ja, etwas, was ich vielleicht vermeintlicherweise oberflächlich bin, vielleicht etwas, was die Person in mir sieht. Und das habe ich sehr genossen. In meinem Kopf ging aber so ein bisschen die Frage oder hat so ein bisschen das angefangen, okay, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Vertiefen wir das weiter, weil wir relativ schnell auf eine sehr, sehr tiefer gehende Ebene gekommen sind. Es war irgendwie so ein bisschen, so ein kleines Aber war da, was ich gar nicht so richtig deuten konnte, weil ich selber dachte, hey, es ist eigentlich super schön, ist das, was ich will, wenn ich jetzt eine Beziehung anfangen würde, könnte das eine gute Richtung gehen, eine gute Grundlage sein. Aber irgendwas war da, was ich so, wo ich nicht richtig sagen könnte, aber was nicht vollkommen ein großes Ja war. Und es gab so eine kleine Veranstaltung hier in der Nähe, in der Stadt, wo ich wohne, wo eine Freundin von mir Musik gespielt hat. Und wir haben ganz durch Zufall 2 ehemalige Studienkollegen von uns getroffen. Und sie war mit dem einen oder ist mit dem einen befreundet. Und ich kannte den nur so vom Sehen. Und dann sind die irgendwie auf uns zugekommen und wir haben natürlich Hallo gesagt und uns kurz gequatscht. Und ich dachte so in dem Moment, wow, da steht gerade eine Person vor mir, total entspannt. Irgendwie eine Mischung aus, weiß ich nicht, James Dean, Johnny Depp. Und mein Herz hat so ein bisschen geklopft und ich war so, puh. Da habe ich so das Gefühl gehabt, ich weiß, was mir fehlt bei der Person, die ich eigentlich gedatet habe. Es war so ein bisschen dieses Feuer, was so durchgegangen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da war auch irgendwas. Und dann war es irgendwie so, dass ich dann auch nur noch darüber nachdenken konnte und dachte so, oh, schade, dass man da nicht irgendwie so ein bisschen mehr gesprochen hat, dass sich da nicht irgendwas ergeben hatte. Hab dann meiner anderen Freundin auch direkt erzählt, du, pass mal auf, ich weiß, ich bin hier eigentlich gerade mit einer anderen Person, aber ich habe hier jemanden getroffen, der mich irgendwie auf einer ganz anderen Ebene umgehauen hat. Und dann habe ich für mich gemerkt, egal ob ich die andere Person nochmal wieder treffe im Sinne von einem Date oder nicht, ich kann das dann mit dem anderen einfach so nicht mehr weiterführen. Genau, und das war's.
Danke an Paula. Ob es das wirklich war mit dem einen neuen Typen, das verrät Paula dann hoffentlich demnächst hier im Liebestagebuch. Paula heißt in echt anders. Ich heiße Till Opitz. Ich sage danke fürs liebevolle Lauschen. Einige Töne heute waren Wiederholungen aus Interviews, aus älteren Folgen. Wenn ihr Themenwünsche habt oder irgendwelches Feedback oder sagt, das ist auch nochmal ein Aspekt, schaut da drauf, schreibt uns gerne, schreibt eine Stunde Liebe. Das ist am einfachsten, wenn ihr schreibt an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.